Jetzt läuft das Band. Hallo. Überraschender Besuch. Wie geht's Ihnen? Fangen wir mal damit an. Erste Vorlesungswoche ist rum. Wie sieht's aus? Ich sehe ein paar Daumen und ein paar gemischte Gesichtsausdrücke. Okay. Irgendwelche Anmerkungen oder Beschwerden? Die Übungen sind ja auch gleich losgegangen. Es hat sich irgendwie zurechtgeruckelt. Irgendwas, das ich wissen sollte? Okay, die Podcast-Folgen. Klar kann ich heute auf Zuruf wieder Dinge sammeln und dann neue Podcast-Folgen machen. Wenn Ihnen jetzt schon was einfällt, dann immer los. Ich habe viele Dinge ja in der vorlesungsfreien Zeit verarbeitet und auch jetzt noch mal ein bisschen was diese Woche. Fällt Ihnen spontan was ein, wo Sie jetzt, um wieder reinzukommen, noch mal was bräuchten? Okay, interessant. Ich habe mich heute beschwert bei meinem Team, dass Jean-Luc gar keine Fragen hat. Jean-Luc hat sich auch sehr bei mir beschwert, bitterlich. Der hat sich so darauf gefreut, wieder in die Vorlesung zu kommen, dass es da gar nichts zu tun, das findet er gar nicht gut. Und dann meinten die Leute nur so, ja, du erklärst halt so gut, die haben halt keine Fragen. Und irgendwie glaube ich nicht, dass das die Antwort ist. Nee. Was haben Sie denn jetzt für Fragen? Wir können auch über unsere Pläne fürs Wochenende sprechen, aber ich dachte, wenn wir hier schon Freitagnachmittag rumsitzen. Oder was singen? Ja! Okay, da kommt eine Frage. Sehr gut. Zwei Fragen. Sie dürfen anfangen. Ganz hinten. Ich habe ganz viele und für die meisten nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte, oder ich nehme mir nicht so viel Zeit dafür, wie ich das gerne würde, aber ich mache eigentlich noch viele andere Dinge gerne außer Mathematik. Unter anderem Musik, das wissen Sie ja. Genau, was haben Sie denn für Hobbys?
Ich gehe gerne Konzerte.
Ah. Ich auch manchmal, ja. Unterschiedliche Sachen, ja. Klassisch, aber auch andere Dinge. Metal. Ja. Ja. Haben Sie noch mathematische Fragen? Hm? Wie bitte? Ob ich noch mathematische Fragen habe? Ja, ganz viele, aber sehr ist der abgemeldet.
Ja, können Sie eine Postkarte machen zu dem Thema, was
wir heute angepackt haben. Als Volumenfunktion?
Genau, also es war jetzt irgendwie sehr, sehr, sehr viel mit Funktionen und so sehr viele Sachen, die vorher hatten, wo die jetzt aufeinander kommen.
Ah ja, man muss sich wieder erinnern, was man alles schon so hatte. Ja, ja, klar, das kann ich sehr gerne machen. Und ich schreibe auch gerne eine Postkarte. Mach ich gerne, ja. In der nächsten Woche sehen wir dann ja auch, warum wir das eigentlich machen. Dann merkt man, es gibt eigentlich nur eine Art, wie man eine Volumenfunktion kriegt, sinnvoll, und dann erschlagen wir damit alles. Und das wird die Determinanten und dann lernen wir haufenweise Tricks, die auszurechnen. Aber das Umgehen mit diesen Rechenregeln, das kann ich zum Beispiel nochmal erklären an mehreren Beispielen. Ja, das wäre kein Problem. Was noch? Ich fange an zu glauben, dass ich wirklich so gut erkläre, dass Sie wirklich keine Fragen haben. Aber das kann doch eigentlich nicht sein. Es wäre sehr untypisch, für eine lineare Algebra. Aber Sie sind sowieso ein merkwürdiger Jahrgang, das habe ich schon gemerkt. Das ist das erste Mal, dass ich kommen sehe, dass ich im Wintersemester die Algebra-Vorlesung in einem dieser großen Hörsäle halte, weil die kleinen nicht reichen. Das ist schon ziemlich außergewöhnlich. Und sonst? Es ist Ostermarkt. Man merkt, die Marktsaison beginnt wieder, es wird wärmer.
Ja, ich hätte Fragen, die ein bisschen weiter zurückliegen.
Das ist in Ordnung.
Ja, zum Beispiel, dass jetzt den Zusammenhang mit Bild, Erzeugnis und so, wie man das dann mit Subjektivität und so dann noch mit dieser Formel dann noch hinherleitet, irgendwie ein bisschen.
Mit dieser Formel, wenn Sie das in dem Kontext sagen, dann gibt es nur eine Formel, die mir sofort einfällt, die Dimensionsformel für...
Genau, die Dimensionsformel gibt es so. Aber da weiß ich jetzt nicht, wie man die Dimension von dem Bild bekommt, deswegen weiß ich, wie man das... Und dann, wie man auf die Dimension von dem Kern kommt und wie man den Kern bildet, das weiß ich.
Und dann muss ich mich immer bremsen, weil ich nämlich sonst anfange, die ganze Vorlesung zu wiederholen.
Ich habe jetzt keine konkreten Beispiele.
Schade, dann hätte ich jetzt... Weil ich ja wenig dazu gesagt habe. Ich habe ja nur angedeutet, dass es da eine Beziehung gibt und habe bei den Eigenschaften Vf2 und Vf3 was dazu gesagt, wie man sich das vorstellen kann. Wenn Sie das möchten, kann ich das jetzt ein bisschen vertiefen. Wenn das gewünscht wird, mache ich das. Und später vertiefen wir das gemeinsam, weil ich mir nämlich garantiert wieder irgendeine lustige Übung dazu ausdenke. Ja, soll ich das mal hier mit aufnehmen? Nochmal bitte?
Modulo.
Modulo? Oh! Okay, Moment, ich nehme erstmal kurz die Muskulation und Geometrie vielleicht und, oh, ich habe eine Idee, ja. Und was war das andere? Modulo. Ja, gut, Moment, dann möchte ich das jetzt mal kurz ordnen. Das hier ist eine Hausaufgabe für mich und ein bisschen was kann ich dann hier schon abarbeiten. Ich habe Ideen, was ich Ihnen jetzt schon erzählen könnte, was es vielleicht ein bisschen anschaulicher macht. Da gucken wir gleich mal, das wird mir Spaß machen. Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken und das ordnen und dann ist es auch eine Hausaufgabe und ich werde mir sehr viel Mühe geben, keine 2-Stunden-Folgen zu machen. Ah, das ist tatsächlich für mich eine interessante Frage. Welche Folgenlänge finden Sie denn angenehm? Denn ich kann es mal gar nicht einschätzen. Manchmal denke ich so nach 20 Minuten, oh Gott, das ist schon viel zu lang. Möchten Sie mir was dazu? Ja?
Weil ich schreibe manchmal mit und dann muss ich immer so auf Stopp drücken, dass ich über eine Stunde da trotzdem,
ja,
wenn ich was mitschreibe.
Ja. Ja, okay. Dann, bei manchen Themen finde ich es aber auch schwierig, es aufzuteilen. Da müsste ich dann drüber nachdenken, wie ich das mache, damit es trotzdem kürzer werden kann. Aber danke, das finde ich interessant. Ja?
So eine Viertelstunde ist immer ganz gut, wobei, wenn es, sage ich mal, kürzer ist, anschlägt, halt auch wegen Schreiben.
Ja, also genau. Wirklich lieber mehrere Mini-Folgen statt,
ja, ja,
längeren. Aha. Gut, was ist mit denen, die das zum Einschlafen hören? Das reicht dann eigentlich nicht, oder? Na gut, es gibt ja die alten langen Folgen, die kann man dann, die kennt man schon halb auswendig, die kann man zum Einschlafen hören. Gut, das heißt, ich höre jetzt so 10 bis 15 Minuten ist eigentlich besser als länger. Okay. Es gibt ein paar so ganz, ganz mini, kleine Happen. Ist sowas gut? Oder ist es eher so, nein, jetzt wird es doch erst interessant?
Das kommt aber aufs Thema drauf an. Also okay. Wenn es irgendwie nur ein Beispiel oder sowas ist, dann ist das immer meistens anschauen in den beiden, dann geht alles. Aber ansonsten würde ich mir auch den anderen anschließen, 15, 20 Minuten lang.
Gut, dann schreibe ich mir das am Ende auf. damit ich mir das merke, dass ich bei manchen Themen dann vielleicht, wenn ich schon, ich merke beim Schreiben, wie viel Material das ist auf meinem Schnittzettel, dann kann ich das vielleicht öfter mal einfach aufteilen. Oder ich mache dann Folgen Teil 1, Teil 2 oder so. Ja, gut, dass Sie mir das sagen. Für mich ist ja auch interessant, wie Sie damit arbeiten. Also ob Sie in der Tram sitzen und so mithören oder ob Sie wirklich da sitzen und schreiben und wirklich auf Pause drücken und die Sachen machen, die ich dann manchmal mir so vorstelle, dass Sie die machen. Und dann denke ich immer, ja, und verträumst du eigentlich nach? Das machen die eh nicht. Doch, anscheinend ja schon. Das finde ich super. Danke. Es macht auch wirklich Spaß.
Ja. Ich habe noch eine mathematische Frage.
Ich sage Ihnen sonst auch noch ein Hobby. Ja, aber erzählen Sie eine mathematische Frage.
Kam mir zweimal halt, dass wir das, diese Züge geschlagen haben, so zu Graden und Ebenen. Und mir fällt es immer ein bisschen schwer, unsere Vorlesungen dann darauf zu verknüpfen, auch diese Sachen, die man ja irgendwie im Abi schon anschaulich auch eigentlich hatte.
Ja.
Und wie weit wir dann da auch so was benutzen dürfen und wie weit das dann irgendwie eigentlich manchmal halb korrekt war.
Ja. Das ist schwierig, weil man da irgendwann so in den Bereich der Didaktik reinkommt. Und das ist nicht meine Kompetenz. Meine Vorstellung ist immer bei diesen Aufgaben, dass ich sie überhaupt dazu bringe, diese Zusammenhänge zu sehen. Und auch wenn Sie die in der Aufgabe dann noch nicht alle sehen oder nicht so schnell, das ist nicht so schlimm. Ich habe Sie dann in die Richtung gebracht, darüber nachzudenken. Und dann macht Ihnen das ja vielleicht auch, vielleicht gibt Ihnen das Motivation, auch selbst zu überlegen, wo kann ich an anderen Stellen der Vorlesung noch sowas finden. So ist es gedacht. Ich weiß nicht, wie gut es mir gelingen würde, jetzt allgemein darüber zu sprechen, was das soll und wie man das dann korrekt macht. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Ihnen da weiterhelfen würde. Können Sie das konkretisieren?
Ich kann ein Beispiel bringen, zum Beispiel, das war in der Atomserie 12, wo wir schon mal hatten, und dann war ich total verwirrt, ob das jetzt der Vektor war, also da war irgendwie V einmal als Punkt und einmal als Vektor angegeben. Und für mich im Abi waren das halt immer zwei ganz unterschiedliche Sachen. Ich hatte einfach einen Übungsgruppenleiter gefragt, der meinte, nee, hier unterscheiden wir das gar nicht. Und
genau, bei uns sind Vektoren immer Punkte. Das sind nie Pfeile.
Ja, das verwirrt mich sehr.
Okay, ja. Mich auch. Ich finde komisch, wie die es in der Schule machen. Ja, ich kann... was könnte ich da machen? Ich kann gleich, wenn wir darüber sprechen, dann kann ich das mitthematisieren, weil es da automatisch mitkommt. Das Thema Punkte und Vektoren oder... durch irgendwelche Linien und Punkte wird irgendwas begrenzt, zum Beispiel, ja, sowas. Da, vielleicht hilft Ihnen das schon ein bisschen weiter. Und das ist für mich, Entschuldigung, das ist gerade mein Schnittstück. Modulo. Ich möchte da anfangen. Das Wort Modulo benutzen wir in der Mathematik in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten. Bei mir kommt es in der Zahlentheorie vor, wenn ich sage, wir rechnen Modulo einer Zahl oder Modulo eines Ringelements. Das kommt in der Algebra-Vorlesung vor, da müssen wir uns momentan nicht mit befassen. Die Idee, die dahinter steckt, ist aber die gleiche, die wir benutzen, wenn wir Faktorgruppen oder Faktorräume angucken und wenn wir sagen V modulo U oder G modulo einer Untergruppe N oder so, Normalteil nach N. Ich möchte was Philosophisches zum Modulo sagen. Und dann schaue ich mal, wie glücklich oder unglücklich Sie mich dann angucken. Wenn wir modulo etwas rechnen, und da ist dann egal, ob wir in einem Vektorraum modulo eines Unterraums rechnen oder ob wir in der Zahlentheorie modulo einer Zahl, zum Beispiel 5, rechnen, die Idee ist immer die gleiche. Wir reduzieren die Komplexität an Informationen, die wir zum Rechnen brauchen. Wenn ich zum Beispiel modulo 2 rechne, dann unterscheide ich nur zwischen geraden und ungeraden Zahlen und die Details sind mir egal. Wenn ich modulo eines Teilraums rechne, dann rechne ich nur modulo Dinge, die in dem Teilraum liegen und die mich eigentlich nicht interessieren. Das heißt, es geht darum, Informationen wegzuwerfen, die in dem Moment nicht relevant sind und dadurch Rechnungen zu vereinfachen. Dass es häufig erstmal komplizierter aussieht, liegt daran, dass man sich daran erst gewöhnen muss. In Wirklichkeit ist es einfacher. Hilft das, um sich vorzustellen, was das soll, das Konzept?
Also wenn Sie geschrieben haben, S1 modulo an, heißt es geht nur noch um die an.
Sn, immer Sn, Sn modulo an, heißt...
Es geht nur noch um die an.
Das ist eine Abkürzung, ich kann mir nochmal hinschreiben, was das bedeutet. Das ist eine Abkürzung und zwar bedeutet das, es ist die Menge aller Nebenklassen an Stern irgendeine Permutation Sigma, wobei Sigma aus der Sn kommt. Diese Dinger hier heißen Nebenklassen. Die Sachen, die hier stehen, heißen Repräsentant. Und man kann das machen, modulo Gruppe, dann ergibt diese Menge trotzdem noch Sinn. Oder man macht es mit einem Normalteil, also wie hier, und dann ist das, was rauskommt, sogar eine Gruppe. Das hat man im Allgemeinen nicht. Aber man kann immer, wenn man solche sogenannten Faktorstrukturen hinschreibt, sich überlegen, wie könnte man jetzt Elemente, die da drin liegen, verknüpfen. Und das macht man, indem man die Repräsentanten verknüpft. Man muss dann nur gucken, kommt da was Sinnvolles raus oder nicht. Und im Allgemeinen kommt da nichts Sinnvolles raus, aber wenn die Struktur gutartig genug ist, dann halt doch. Das heißt, bei Vektorräumen klappt es immer mit Teilräumen, da kommt immer eine vernünftige Struktur raus, wird immer wieder ein Vektorraum. Und bei Gruppen muss man aufpassen, bei Untergruppen kommt gerne Quatsch raus, bei Normalteilern funktioniert es und man kriegt wieder eine Gruppe. Das ist die ganze Idee, die hinter diesem Modulo-Rechnen steckt. Hilft Ihnen das weiter?
Ja, ich muss nochmal aufschreiben, wo nachdenken.
Soll ich das in Vektorraumnotation nochmal hinschreiben, damit Sie nochmal sehen, wie es auch aussehen kann? Würde Ihnen das helfen? Okay, dann mache ich das nochmal daneben. V ist also jetzt ein K-Vektorraum. Und U ist einfach ein K-Teilraum für V. Dann kann ich immer hinschreiben V modulo U. Und das ist dann die Menge aller verschobenen Teilräume. U plus V, wobei V aus V kommt. Das heißt, Sie stellen sich vor, Sie nehmen den Teilraum U und verschieben den, indem Sie noch so einen Vektor dazu addieren. Und dann kommt da halt eine neue Menge raus, das ist ein verschobener Teilraum. Die Menge all dieser verschobenen Teilräume überdeckt am Ende den ganzen Vektorraum, das ist alles Zeug, was man zeigen kann, das kommt nochmal wieder. Aber hier hat man jetzt einfach eine Sprache für diese verschobenen Teilräume, das hätte man nutzen. Und man braucht das zum Beispiel, wenn man hier Gleichungssysteme lösen. Besser? Ein bisschen? Mhm. Gut, wunderbar, vielen Dank. Ja. Immer dann, wenn ich eine Untergruppe habe, und das ist egal, ob das eine Gruppe ist, die ich mit einer Multiplikation schreibe, oder hier die additive Gruppe im Vektorraum, immer dann, wenn ich sowas habe, Gruppe und Untergruppe, kann ich Nebenklassen definieren. Und Nebenklassen sehen immer so aus, dass ich die Untergruppe hinschreibe und dass ich sie verknüpfe mit einem Element aus der Gruppe. Hier ist das halt so eine etwas multiplikative Schreibweise. Hier ist es eine additive Schreibweise und hier kann ich deswegen auch nochmal ganz gut erklären, was es im Detail ist. Dieses einzelne Ding hier, das setzt sich zusammen aus einem kleinen U plus V, wobei U aus U kommt. Und dieses V hier hinten, das ist fest. Das ist sozusagen der Teil, um den der Teilraum verschoben wird. Ich habe damals Bilder gemalt, vielleicht erinnern Sie sich. In R Quadrat kann ich zum Beispiel eine Gerade durch Null ziehen, das ist ein Teilraum, ein eindimensionaler Teilraum. Und dann kann ich die verschieben, dann kriege ich einen verschobenen Teilraum, das wäre ein Beispiel für so ein Leben. Und genauso ist R3, da kann ich eine Ebene nehmen oder auch keine Gerade, das kann ich auch wieder richtig rumschieben. Hilft das? So. Das heißt, das, was man gerechnet sind Mengen. Und das kommt einem vielleicht erstmal komisch vor, aber wenn man sich vorstellt, man rechnet mit verschobenen Teilräumen, dann ist es auf einmal nicht mehr so schlimm. Und man rechnet mit diesen verschobenen Teilräumen, indem man guckt, was ist der Repräsentant, mit dem man verschiebt, und man rechnet mit den Repräsentanten und macht sich klar, dass das alles Sinn ergibt. Das haben wir ja ausführlich gemacht. Da haben wir ja wirklich viel Zeit investiert, bei Gruppen und später nochmal bei Vektorräumen, um uns klarzumachen, dass das alles sinnvoll ist und da kein Quatsch rauskommt. Und später begegnet uns das immer wieder. Die gleiche Idee begegnet uns in der Zahlentheorie, wo wir uns auch wieder überlegen, dass diese Rechenoperationen alle sinnvoll sind. Und die Idee ist immer die gleiche. Die Idee ist immer, da ist irgendein Kram, der mich gerade nicht interessiert, den schneide ich weg und den beachte ich beim Rechnen nicht. So, Frage. Ist dann das Thema Modulo erstmal okay? Ah, ja.
Weil ich gerade gesagt habe, ich schneide das weg, aber das, was ich quasi reinschreibe, ist ja das, was nur bleibt. Und alles, was
es bleibt in Wirklichkeit alles da. Wenn ich sage wegschneiden, dann ist das ein virtuelles Wegschneiden. Ich gucke da sozusagen nicht mehr hin, aber es ist noch da.
Aber das AN ist das dann, was worauf wir uns fokussieren?
AN ist das, was uns sozusagen jetzt nicht mehr so interessiert, denn Elemente interessieren uns nicht, wenn sie in AN liegen. Uns interessiert nur, wie sie sich modulo AN verhalten. Das heißt, hier, wenn ich so rechne, wenn das in AN liegt, ist mir das egal. Nur wenn es außerhalb liegt, kommt überhaupt was Interessantes raus. Diese Faktorgruppe hat nur zwei Elemente und eins davon ist Mangel. Ja, das heißt, das, was hier steht, das ist richtig, aber in dem Moment, wo wir in die Faktorgruppe gehen oder in den Faktorraum oder was auch immer, beachten beachten wir die Details hier unten beim Rechnen nicht mehr. Das ist der Teil, wo wir nicht mehr genau hingucken. Wir gucken, was außerhalb passiert. Wir gucken, was mit den Repräsentanten passiert. Und die Analogie mit geraden und ungeraden Zahlen ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Denn das ist tatsächlich sehr ähnlich zu dem, was hier passiert. Hier reduzieren wir die Komplexität einer riesigen Gruppe auf gerade oder ungerade Permutationen. Was anderes sieht man nicht mehr, wenn man in der Faktorgruppe ist. Man sieht nur noch, bist du gerade oder bist du ungerade. Und das Gleiche passiert, wenn wir in der Zahlentheorie Modulo 2 rechnen. Dann sehen wir auch nur noch bei den Zahlen, ob sie gerade oder ungerade sind. Und manchmal ist das alles, was wir brauchen.
Und nur, also jetzt eine Beispiel mit gerade und ungerade. Wenn ich jetzt quasi die Geraden, also AN sind ja die Geraden gewesen, also SN Modulo AN, dann betrachte ich nur noch die Ungeraden?
Nein, ich gucke nur noch, ob die sich unterscheiden. Wie kann man denn darstellen, dass zwei Sachen ungerade sind? Zwei Sachen sind ungerade, wenn die Differenz gerade ist. Also man kann erkennen, also wenn ich ein Ungerades habe und ich will von dem anderen erkennen, ist es gerade oder ungerade, dann gucke ich die Differenz an. Und wenn die gerade ist, dann waren beide ungerade. Und wenn die ungerade ist und ich mit einem Ungeraden angefangen habe, muss das andere gerade gewesen sein. Und genauso bei einem geraden Element. Und das ist halt der Witz, die Differenz von zwei Geraden ist gerade und die Differenz von zwei Ungeraden ist auch gerade. Deswegen ist es sinnvoll, die Gerade rauszuschneiden und nicht die Ungerade. Ja? Also wenn ich außerhalb, wenn ich in SN bin und zwei gleichartige Sachen kombiniere, dann bin ich immer hier unten. Und das waren jetzt so ziemlich alle Ideen, die ich hatte, das noch zu veranschaulichen. Hier ist es wirklich die Analogie zu gerade und ungerade Zahlen. Das ist das Anschaulichste, was man eigentlich hat. Wen habe ich jetzt verwirrt? Fragen Sie nochmal nach.
Nee, ist alles gut.
Ja. Manchmal ist verwirrt dann ja auch ganz schön. Dann würde ich jetzt gerne das machen, weil das ein bisschen leichter und fluffiger ist zwischendurch. Und dann kommen wir zum Ernst des Lebens mit Rang und Dimension und Kern und Bild. Und, Ah, ja, stimmt. Zumal. Das jetzt exklusiv hier ist und den anderen Kram können Sie auch in den Räumen mit den bunten Karten machen, weil das Thema da omnipräsent ist. Und dann können Sie uns alle auch nochmal dazu löchern. Ich greife jetzt ein bisschen vor. Wenn, also Sie können dann nächste Woche Dienstag in der Vorlesung, wenn es dann, da können Sie sich dann dran erinnern, wenn dann da die entsprechenden Sätze kommen, dann sagen Sie, ah, das hat sie uns doch Freitag im Workshop schon erzählt. Wir machen mal Folgendes, wir gucken Diagonalmatrizen an. Das ist das erste, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0 und 1. Und ich sage Ihnen jetzt einfach mal, dass man eine Volumenfunktion kriegt, indem man sagt, was auch immer für andere Matrizen da passiert, aber bei Diagonalmatrizen ist die Volumenfunktion einfach, dass man die Diagonaleinträge multipliziert. Wir werden später sehen, dass da wirklich sowas passiert bei den Volumenfunktionen. Also greifen wir vor und glauben mal für den Moment, dass es so funktioniert. Was für ein Volumen hat dann diese Matrix? Volumen 2. Ich multipliziere die Diagonaleinträge. Das heißt, ich sage jetzt mal, Delta von dieser Matrix ist 2. Und wie kann ich das geometrisch interpretieren? Na, ich denke jetzt an R3 und ich sage, der erste Zeilenvektor 1, 0, 0 markiert mir den Punkt 1, 0, 0. Das heißt, wenn ich hier so ein Bild habe, wie möchte ich das jetzt machen? Ich glaube, das soll x sein, das soll y und die z-Achse ist die senkrechte. Ich glaube, so möchte ich das haben. Und dann markiert jetzt der erste Zeilenvektor den Punkt 1, 0, 0. Ist mein Bild klar genug, dass Sie mir folgen müssen? Der zweite Zeilenvektor, 0, 2, 0, markiert mir auch einen Punkt. Hier, da ist vielleicht ungefähr 1, da ist 2. Und der dritte Zeilenvektor markiert mir auch einen Punkt. Hier auf der Z-Achse. Da. Ich habe das Gefühl, die Proportionen sind nicht so gut. Der müsste gefühlt noch ein bisschen weiter weg sein. Da. Was kriege ich denn da jetzt für ein Ding, wenn ich diese Punkte nehme und mal schaue, was für eine geometrische Figur entsteht, wenn ich jetzt überall rechte Winkel haben möchte. Das heißt, ich fange an mit diesem Quadrat. Jetzt gehe ich nach hinten. Nehme ich da auch noch was raus? Nee, das ist schief. Das muss. Da. Das war schief, ja. Was entsteht das in dem, wenn ich das mache? Also, wenn ich sage, ich nehme die Zeilenvektoren, markiere mir die entsprechenden Punkte, die dadurch angegeben werden, und bilde daraus einen Quader. Dann kommt da ein Quader raus mit Volumen 2. Ich habe in der Vorlesung über den Einheitswürfel gesprochen. Oder, das heißt, in R2 wird man anfangen mit dem Einheitsquadrat und in R3 hat man den Einheitswürfel. Und die Idee war die gleiche. Ich nehme die drei Vektoren, die in der Einheitsmatrix stehen, markiere mir die Punkte innerlich und sehe, wenn ich dann da überall rechte Winkel einmale, kommt ein Würfel raus mit Volumen 1. Und das ist eine der Möglichkeiten, wie man sich merken kann, dass bei Volumenfunktionen der Wert der Einheitsmatrix 1 sein soll. Wenn man diese Vorstellung hat mit dem Einheitsquadrat und dem Einheitswürfel, hilft das. Wenn die Dimensionen dann größer werden, oder die Anzahlen der Zeilen in Spalten der Matrix, dann versagt irgendwann unsere Vorstellung von Volumen, bei den meisten. Aber hier geht's. Und jetzt kann man sich überlegen, was passiert bei einer Matrix, wo man hier irgendwo das Vorzeichen ändert. Wir haben ja gesagt, dass wenn man eine Spalte mit irgendwas durchmultipliziert, dass man das dann rausziehen kann. Wenn jetzt also hier zum Beispiel statt der 1 minus 1 gestanden hätte, dann wäre hier minus 2 rausgekommen. Jetzt ist minus 2 kein Volumen. Aber man kann das immer noch interpretieren als etwas mit Volumen 2 und es zeigt halt in die andere Richtung. Hier würde dann halt der Quadrat nach unten gezeigt werden. Und dann kann man sich überlegen, wo liegen jetzt die Sachen, das heißt, das Volumen ist immer 2, aber in welchem Quadranten das liegt, das kann man sich für das Vorzeichen klären. Das ist eine Möglichkeit, sich das geometrisch zu überlegen, dass da ein Zusammenhang ist. Zu tatsächlichen Volumen von Körpern im Raum. Ergibt das Sinn? So, jetzt machen wir was mit Fortgeschritten. Und nur weil wir es können. Und wenn Sie zu verwirrt sind, dann höre ich sofort auf. Aber jetzt fangen wir mal an mit dem Einheitswürfel. Hier ist ein Einheitswürfel. Standardbasisvektoren passiert, dann sehe ich, wohin diese Punkte sich bewegen. Das ist ganz praktisch, kann man ja mal machen. Zum Beispiel könnte ich sowas machen wie, ich gebe jemanden nach B1, B2, B3, dann könnte ich sagen, B1 geht auf, keine Ahnung, minus 1, 0, 0, B2 bleibt, wo es ist, und B3 damit es nicht zu kompliziert wird. Und jetzt bilden wir die Abbildungsmatrix. Sagen wir mal, wie gut ist jetzt diese Standardbasis da. Jetzt bilden wir die Abbildungsmatrix. Nee, jetzt machen wir nicht. Erstmal gucken wir, was mit unserem tollen Würfel passiert. Jetzt malen wir einen farbigen Würfel. Das ist der mit Alpha abgebildete Würfel. Ist dann vielleicht kein Würfel, ist vielleicht irgendwas anderes, aber es ist immer noch irgendein Ding. So, der Punkt 100, der ist hier und der wurde abgebildet auf minus 100, das heißt, der landet jetzt da. Oh, diese Partie. Das ist nicht viel besser, okay. Das ist der erste Punkt, der sich bewegt hat. Also der geht darüber. B2 bleibt fest. B2 ist, wenn ich mich an das halte, was ich da gemacht habe, dann lag der Punkt 0, 1, 0 da hinten. Dann bleibt er da. Das heißt, dann haben wir hier noch einen Bildpunkt. Und dann B3. B3 wäre hier, Z-Achse, geht auf 3 bei B3. Das heißt, dann bin ich da oben. Und wenn ich jetzt daraus wieder einen Quader rassle, wie sieht dann der aus? Dann ist jetzt drüber in diesen anderen Quadranten gewandert. Und sieht dann so aus. Was ist passiert? Der ist so rübergewandert und hat sich gestreckt. Das ist dreimal so hoch. Das Volumen ist 3. Und wenn unsere Anschauung von vorhin passt, dass wenn man so komisch den Quadranten wechselt, dass dann vielleicht das Vorzeichen wechselt, dann könnte man jetzt eine minus 3 damit assoziieren. Aber warten wir mal ab, was passiert. Ich habe ja noch einen Trick in der Tasche. Wir müssen noch die Abbildungsmatrix passen. Wie sieht die aus? Na, wir haben hier mit dem Standardbasisvektor angefangen. Die Bilder stehen da, das heißt, die Koeffizienten stehen da. Das ist ja das Schöne bei der Standardbasis. Die Abbildungsmatrix ist minus 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3. Und das Volumen davon wäre nach dieser Formel von vorhin minus 3. Das heißt, dass uns witzigerweise das Volumen der Abbildungsmatrix etwas darüber sagt, was wir anschaulich passieren. Aber es ist eine. Ich meine, es war total willkürlich, was wir gemacht haben. Aber es ist eine Interpretation. Es ist eine Möglichkeit, wie man sich vorstellen kann, was dieses Volumen bedeutet. Und stellen Sie sich mal, das ist jetzt auch wirklich der letzte Trick hier, aber stellen Sie sich mal vor, wir hätten gesagt, B3 Alpha ist der Nullvektor. Was wäre dann passiert? Dann wäre das hier kollabiert, denn aus diesem Punkt wäre ja hier unten der Nullpunkt geworden. Das heißt, dieses ganze Ding wäre hier unten zu so einem Quadrat zusammengeschrumpft und das Volumen wäre natürlich null. Das heißt, in dem Moment, wo der Rand der Abbildungsmatrix nicht voll ist, ist das Volumen von was auch immer da rausgekommen ist null. Alles kollabiert, wird platt. So, Fragen, ja.
Gibt es für sowas dann eine Flächenformel? Hm? Gibt es für sowas dann eine Flächenformel, wenn das ausgeführt ist?
Habe ich nicht drüber nachgedacht. Für mich ist es jetzt wirklich nur so ein Beispiel zur Veranschaulichung. Ich habe nicht drüber nachgedacht, ob man da irgendwas verwenden kann, um wirklich was auszurechnen. Das ist ja total willkürlich. Wenn ich eine andere Basis zugrunde gelegt hätte, dann wäre da klar, ob man das irgendwie so interpretieren könnte. Aber es ist eine Möglichkeit, wie man sich irgendwie merken kann, was bedeutet dieses, warum heißt es Volumenfunktion? Was bedeuten die Vorzeichenwechsel? Und kann ich vielleicht an der Matrix irgendwas ablesen, was mir sagt, was im Raum passiert, wenn ich die Abbildung anwende? Ich finde das ganz witzig. Ja.
Wir haben ja gesagt, kann ja Abbildung die Struktur erhalten.
Ja.
Das ist die Rahmenstruktur, also ist auch.
Ja, die Vektorrahmenstruktur, nicht unbedingt die geometrische. Ach,
okay.
Ja. Das ist, danke, das ist eine total coole Frage. Bei dem, was ich hier gerade versucht habe, bin ich ja eigentlich aus meiner Komfortzone, nämlich aus der algebraischen Sichtweise rausgelaufen, in eine geometrisch-analytische Sichtweise. Das kann man machen, aber da muss man aufpassen, dass einem die Anschauung nicht einen Streich spielt. Zum Beispiel könnte man sowas denken, wie die geometrische Struktur wird erhalten, rechte Winkel bleiben, rechte Winkel und so weiter. Nein, wieso denn? Nö, aber die algebraische Struktur bleibt. Und dazu unterscheiden ist wichtig und das ist auch der Grund, warum ich solche Bilder zwar witzig finde, um sich Eselsbrücken zu bauen, aber man sollte sie nicht benutzen, um zu versuchen, irgendwas zu beweisen. Denn hier zum Beispiel könnte man auf die Idee kommen, welche Winkel werden erhalten. Das ist im Allgemeinen aber Quatsch. Von wem kam die Frage? Jetzt muss ich mich mal erinnern. Von wem kam die, nochmal, was war das mit der Geometrie-Frage? Hat das weitergeholfen, ein bisschen? Es ist zumindest lustig. Man kann ein bisschen malen, man kann ein bisschen rumspielen und machen Sie da auch ruhig mehr in die Richtung und versuchen Sie doch mal Abbildungen zu basteln, bei denen dann wirklich sich Winkel ändern und auf einmal ganz komische, schräge Quader rauskommen. Drehungen sind auch lustig. Vektorraumhomomorphismen die Drehungen sind. Wir haben ja noch Zeit in den Übungen und ich kann mir noch ganz viele Sachen ausdenken. In der nächsten Serie, da habe ich mich auch schon so ein bisschen ausgetobt mit einer trigonometrischen Aufgabe. Mal gucken, wie Sie das finden. So, dann kommt jetzt die Hä-Frage, würde ich sagen. Denn der Rest ist ja Hausaufgabe für mich, richtig? So ein bisschen Zeug, um zu gucken, wo Ihnen Dinge klar sind und wo vielleicht auch richtig große Fragezeichen sind. Erste Frage. Kann es sein, dass Gamma surjektiv ist? Wer denkt ja und möchte es begründen? Wer denkt nein und möchte das begründen? Wer sagt, es könnte so sein, es könnte aber auch so sein? Je nachdem. Das ist ja oft so, dass es so oder so sein könnte. Jetzt wäre toll, wenn Sie mit mir reden würden, damit ich einschätzen kann, wie viel Sie da schon verstanden haben. Denn davon hängt ab, ob ich beim Urschleim anfange oder irgendwo später. Ja.
Also es kann subjektiv sein, aber nicht objektiv.
Mhm, okay. Wer stimmt zu? Oh. Andere Meinung? Ja?
Ich hätte es jetzt genau andersrum gesagt, dass es eben nicht subjektiv ist, weil ja die Definition von Subjektivität ist ja mindestens ein Vorbild.
Ja.
Und der R3 ist ja kleiner als R4, deshalb habe ich ja nicht.
Ne, Moment, die sind beides unendliche Mengen.
Ja.
Also. Ne, Moment, das sind beides unendliche Mengen. Warum soll man nicht eine unendliche Menge auf eine andere unendliche Menge subjektiv abbilden können? Das sehen wir doch ständig. Das geht erstmal. Wo ist das Problem? Jetzt dürfen Sie nachbessern?
Ja, stimmt, dann wäre es keine Abbildung mehr. Also wenn es.
Wieso? Unendliche Menge von n nach z. Sie würden bestimmt erstmal sagen, z ist größer, aber es gibt subjektive Abbildungen von n nach z. Wo ist das Problem? Andere Gedanken dazu? Ja?
Also es kann nicht subjektiv sein.
Warum?
Weil der R3, also der ist kleiner, der Dimension weniger.
Okay, die Dimension ist kleiner. Das ist eine andere Aussage. Vielleicht haben Sie das gemeint. Aber es ist nicht dasselbe. Okay, die Dimension ist kleiner. Da stimme ich zu. 3 ist kleiner als 4. Aber warum ist das ein Problem?
Das ist deswegen ein Problem, weil damit wir maximal eine Bilddimension von 3 erreichen können.
Warum? Haha, danke. Warum?
Naja, weil er nur 3 Dimensionen hat.
Nein. Etwas hat nie 3 Dimensionen. Bitte nicht angewöhnen. Das ist sowas, da beiß ich in den Tisch bei der Prüfung. Er ist dreidimensional. Oder die Dimension ist 3. Ja. Etwas hat nie mehrere Dimensionen. Nein. Ich weiß, dass manche Leute so reden. Das ist ganz schrecklich. Das ist ganz schrecklich. Bitte nicht angewöhnen. So gar nicht. Ich habe in der Rangfolge habe ich das gesagt und bei solchen Dingen, da fallen mir noch 10 andere ein. Wahlweise aus dem Fenster springen oder in den Tisch beißen. Wirklich? Oder auch so ein lautes. Wir gehen das nochmal durch. Sie haben ganz viel Gutes gesagt. Ich möchte das nochmal durchgehen. Wenn wir verstehen wollen, was die Abbildung macht, es ist ja nicht irgendeine Abbildung, es ist ja ein Vektorraumhomomorphismus, dann reicht es, wenn wir verstehen, was die Abbildung auf einer Basis macht. Und wie viele Elemente brauche ich hier für eine Basis? Zeigen Sie mir bitte Finger. Okay, 3 Stück. Das heißt, ich nehme jetzt 3 Vektoren, die eine Basis bilden. Wenn ich die abbilde und wenn ich die Bilder kenne, dann weiß ich alles über die Abbildung, was ich wissen muss. Insbesondere weiß ich, dass dann die Bilder von diesen 3 Basisvektoren mir das Bild als Raum, als Teilraum von R auf 4 erzeugen. Das liegt daran, dass sie die Homomorphie eingeschränkt haben. Das schreibe ich jetzt einmal an und dann kommen die Fragen oder Kommentare. Ich habe gesehen, dass Sie sich gemeldet haben, die sind dann sofort an. Das heißt, wir nehmen jetzt eine geordnete Basis hier hin. Jetzt weiß ich, B1 Alpha, nee, nicht Alpha, Gamma, B1 Gamma, B2 Gamma, B3 Gamma erzeugen über R das Bild von Gamma. Warum ist das so? Jedes Element aus dem Bild von Gamma hat ein Urbild, sonst wäre es ja kein Bild. Jedes Element aus dem Bild hat ein Urbild in R3. Dann nehme ich mir ein Urbild her, schreibe das mit meinen drei Basisvektoren und dann kriege ich das Bild, indem ich diese Linearformation nehme und abbilde. Das heißt, ich kann das mit diesen drei Bildern ausdrücken. Das ist der Grund, warum diese drei Bilder mir schon das volle Bild erzeugen. Und jetzt zähle ich einfach mal, das sind drei Leute. Drei Vektoren können höchstens etwas Dreidimensionales erzeugen, auf keinen Fall etwas mit einer höheren Dimension. Das heißt, R4 als Bild ist einfach mal raus. Diese Abbildung kann niemals surjektiv sein. Wie hätte man das schnell sehen können? Wir haben uns das jetzt quasi elementar überlegt und ich finde das super. Wie hätte man das schnell sehen können? Es gibt einen Satz aus der Vorlesung, der das sofort erschlägt. So, mit dem Holzhammer. Einmal so, das geht nicht. Und ich finde, man muss Holzhammer nicht unbedingt benutzen. Ich finde das hier witziger. Aber wenn man es kann, wer benutzt für mich den Holzhammer? Was ist der Einzige? Wenn ihr einen Gummihammer lieber ist, ist das auch in Ordnung. Na? Ich sehe eine Idee.
Ja, also wir haben einen Satz von, das ist der Mach 4,6, glaube ich. Kann es sein? Dass die Dimension von unserem abgebildeten Vektorraum kleiner gleich der Dimension ja.
Des Startraums ist.
Genau. Nee, des Zielraums.
Ah, des Zielraums? Ich hätte jetzt gedacht, Startraum. Denn das machen wir ja auch. Hier, da man hier drei Leute hat, ist man insbesondere auch kleiner gleich der Dimension des Startraums. Aber da die kleiner ist als die Dimension vom Zielraum hier, kann man es daraus ableiten. Ich dachte an noch was anderes. Ja, aber trotzdem, das ist sehr gut. Das ist quasi das Argument, das wir gerade gemacht haben, in einem Lemma zusammengefasst. Es gibt noch was. Ich habe ja nicht ohne Grund so angefangen. Wir wollten ja noch irgendwo hin, da kriegen ja noch mehr Stichworte. Ja? Die Dimensionsformel. Die Dimensionsformel hier sagt uns, die Dimension vom Startraum ist gleich Dimension des Bildes plus Dimension des Kerns. Dimension vom Startraum ist 3, das heißt 3 gleich Dimension des Kerns plus Dimension des Bildes. Das Bild kann dann demnach keine größere Dimension als 3 haben, denn ansonsten müsste man ja noch was abziehen und der Kern kann ja schlechte negative Dimensionen haben. Das heißt, so kann man es auch sehen. Das war der Holzhammer, den ich meinte. Das muss man nicht machen, das ist ein bisschen groß, aber hätte hier funktioniert. So, heißt also. Und ich habe das mit Bedacht ausgewählt, denn in meiner Prüfung, in meiner mündlichen Prüfung, da stelle ich auch manchmal solche Fragen wie, ja hier ist eine Abbildung, sagen Sie doch mal was. Und dann wäre super, wenn Sie als erstes sagen würden, ja, das ist schon mal nicht subjektiv, wegen bla. Und dann kommt eine Begründung Ihrer Wahl, dann freue ich mich. Und dann kommt sowas wie, könnte das denn injektiv sein? Und dann sagen Sie vielleicht sowas wie, ja, hier ist ein Beispiel für eine injektive Abbildung, aber muss auch nicht sein, zum Beispiel ist die Nullabbildung von da nach da definitiv auch nicht injektiv. Und dann freue ich mich und nehme das nächste Thema. Wer von Ihnen hat eine injektive Abbildung für mich?
Von R3 nach R4.
Ja?
Die Abbildung passt alles auf sich selbst, also die einzelnen.
Das geht nicht. Vektoren aus R4 gar nicht in R4 können nicht
assistieren.
Wenn Sie mir das so aufschreiben in der Prüfung, dass ich es verstehe, ist es okay. Wenn Sie das so gesagt hätten, hätte ich geschimpft, genau wie ich jetzt geschimpft habe. Also, was wollen Sie machen? Es reicht ja, wenn Sie es mir für die Basis sagen.
Dass B1, B2 und B3 hoch Alpha auf B1, B2, B3, 0.
Das Schlimme ist, ich verstehe Ihre Idee ganz genau und die ist auch richtig. Man kann das aber trotzdem so nicht erklären. Entschuldigung, man kann, das zeigen Sie gerade, aber man sollte nicht. Man sollte nicht. Wenn ich Ihnen ein Beispiel gebe, können Sie es, richtig? Also wenn ich sage, wohin soll zum Beispiel dieser Vektor abgebildet werden, dann können Sie mir das sagen. Wer kann mir eine Abbildungsvorschrift sagen? Wohin geht ein allgemeiner Vektor x, y, z? Das kann ich ja auch machen. Ich muss ja nicht sagen, wohin die Basisvektoren gehen. Ich kann ja auch sagen, was die Abbildungsvorschrift sein soll. Ja?
Auf x, y, z.
Okay. Das funktioniert. Man sieht sofort, das Bild ist isomorph zu R3, aber es ist nicht R3, denn R3 ist keine Teilmenge von R4. Aber wir sehen jetzt, dass wir einen zu R3 isomorphen Teilraum in R4 finden. Nämlich der, wo einfach vorne alles möglich ist und hinten ist die Komponente immer 0. Hätte ich das anders machen können? Hätte ich da andere Möglichkeiten gehabt, wie ich sozusagen eine andere Kopie von R3 in R4 hätte finden können? Noch andere isomorphe Teilräume? Ja?
Ich weiß nicht, ob es geht, aber könnte man einen 3, also xyz plus 0, 0, 0, 0, vielleicht haben wir so eine Abbildungsvorschrift.
Nee, die Vektoren leben in unterschiedlichen Universen. Die sehen sich nie, die kann man nicht addieren. Nee. Aber man kann eine ähnliche Idee machen. Es gibt noch Varianten davon. Das kann man noch machen. Wie komme ich noch hier von hier auf einen Vektor, der in R4 lebt? Ah, das ist ja spannend. Da hätte ich jetzt gedacht, dass Sie das sofort sehen. Ja.
Also, wir könnten nur ja rein.
Genau, ja.
Aber genauso wie die andere Konstante.
Ja, und ich kann auch die Einzüge noch vertauschen, ja, zum Beispiel. Ja, genau, also es gibt noch viel mehr Möglichkeiten. Die Null kann woanders hin, ich kann die noch tauschen, ich kann noch Vorzeichenwechsel machen oder sowas. Da kommen haufenweise Abbildungen raus, die alle injektiv sind, von R3 nach R4. Die können aber alle niemals surjektiv sein. So, und eine Möglichkeit, die man das sehen konnte, war die Dimensionsformel, und die benutzen wir jetzt auch nochmal, denn die Dimensionsformel ist total hilfreich, wenn man eine Info hat und die andere gern ausrechnen möchte. Und der Klassiker, und das ist auch die Situation, die Sie ganz oft in den Prüfungen bei mir haben werden, der Klassiker ist, dass Sie da irgendwo eine Matrix rumlaufen haben und das heißt, Sie kennen die Dimension des Bildes. Denn wenn eine Matrix fehlt, kennen Sie die Dimension des Bildes. Warum? Warum, warum, warum? Ja? Richtig, genau so ist es. Deswegen sind Matrizen unsere Freunde. Abbildungsmatrix heißt, Sie können den Rang irgendwie bestimmen, dann kennen Sie die Dimension des Bildes, dann setzen Sie das in die Dimensionsformel ein, denn die Dimension des Ausgangsraums kennen Sie gewöhnlich auch. Und schwupp, kriegen Sie die Dimension des Kerns. Und dann wissen Sie zum Beispiel, ist die Abbildung injektiv oder nicht. Vielleicht sage ich Ihnen auch, die Abbildung ist injektiv und hier ist die Dimension des Bildes. Können Sie mir jetzt was darüber sagen, welche Dimension der Ausgangsraum gehabt haben muss? Da kann man sozusagen auch Sudoku spielen, verschiedene Richtungen, und das ist lustig. Da hinten mal eine Frage.
Bei dem Beispiel mit dem x-y-z könnte ich jetzt an der Stelle der Null auch irgendeine Kombination von x-y-z machen?
Ja, aber es geht nicht jede. Vorsicht, es muss ein Homomorphismus werden. Das heißt, man kann sowas machen wie x-y-z, sowas geht, das ist mit, da geht die Homomorphie-Eigenschaft gut. Was nicht geht, geht nicht. X, Y, Z, X plus 1 oder solche Scherze, das wird nichts. Warum nicht? Wer kann mir sofort sagen, sofort, warum das niemals im Leben ein Vektorraum-Homomorphismus werden kann?
Weil dann die eine Eigenschaft verletzt ist.
Ja, aber es geht noch schneller. Wohin geht hier der Nullvektor?
Ja, nicht auf Null.
Nicht auf Null, das ist ganz schlimm. So schön gebastelt. Ja, das ist der Klassiker. Wenn ich Ihnen, und das kommt in der Prüfung natürlich auch, ich schreibe Ihnen irgendeine komische Abbildung hin und frage Sie, ist das ein Vektorraumhomomorphismus? Und wenn Sie anfangen zu überlegen, obwohl klar ist, dass da Null nicht auf Null geht, dann werde ich schon ein bisschen skeptisch. Das heißt, das sollte immer der erste Test sein. Sehe ich, dass 0 auf 0 geht? Wenn ja, lohnt es sich weiter zu überlegen. Wenn nicht, Nee, dann gucken sie mich an und sagen, nee, natürlich nicht, da geht doch die 0 nicht auf die 0. Warum fragen sie mich so was Komisches? Und dann freue ich mich und dann kommt die nächste Frage. Ja.
Ich habe das jetzt nicht verstanden, warum dann jetzt x plus y plus z irgendwie auf 0 gehen soll.
Wenn das Urbild 0 ist, also wenn ich mit 0, 0, 0 anfange, dann habe ich 0, 0, 0, 0 plus 0 plus 0. Okay. Das heißt, 0, der Nullvektor geht auf den Nullvektor. Okay. Jeweils im richtigen Raum. Aber hier funktioniert das nicht, denn hier würde rauskommen 0, 0, 0, 1 und das ist schlecht. Und dass die Homomorphie-Eigenschaft hier gilt, das sieht man vielleicht auch nicht auf den ersten Blick, aber es stimmt. Man kann das nachrechnen, ich sehe das. Gut. Rang von Abbildungsmatrizen. Sie haben ja das Thema aufgeworfen. Möchten Sie dazu nochmal was machen? Wir haben jetzt ja den großen Zusammenhang schon hergestellt und haben auch an diesem Beispiel schon gesehen, wie da die Dimensionsformel und die anderen Sachen so reinspielen. Was hat Ihnen jetzt weitergeholfen und wo brauchen Sie noch mehr?
Also weitergeholfen hat mir das, dass jetzt der Rang von dieser Abbildungsmatrix auf jeden Fall die Dimension von dem Bild ist.
Ja.
Ja. Bloß, ich habe jetzt noch eine Frage, ist es jetzt immer so, dass das Erzeugnis von den abgebildeten Basisvektoren immer das Bild ergibt?
Ja.
Okay.
Wollen wir das nochmal beweisen?
Ja, ja, gerne.
Tut mir leid, manche langweilen sich jetzt bestimmt. Das ist okay, das zeigt einfach nur, dass Sie schon sehr viel wissen. Nehmen Sie es als Kompliment, wenn Sie sich jetzt langweilen und das selber beweisen könnten und mich nicht dafür brauchen. Ich würde es trotzdem gern für die paar Leute machen, die es brauchen. Vorschlag. Es ist sowieso gleich schon 5:05. Ich mache jetzt diesen Beweis mit denen, die das sehen wollen. Und die sagen, hey, ich kann das, ich möchte lieber mit bunten Karten rechnen, die gehen einfach. Ich gebe Ihnen jetzt 20 Sekunden, um einfach leise rauszugehen und mit den anderen mache ich das mal. Und danke an dieser Stelle. Jeder Vektor hier aus B wird hier abgebildet, liegt also im Bild. Das heißt, jedes Element aus dieser Menge liegt im Bild von Alpha. Dann liegt auch das Erzeugnis davon im Bild von Alpha, denn wir wissen schon, dass das Bild von Alpha ein Teilraum ist. Ist das okay? Darf ich das so hernehmen? Denn dann würde es die eine Inklusion schon mal begründen und wir brauchen nur die andere. Die andere ist die, wo wir nachdenken müssen. D-Alpha ist eine Teillänge vom Bild von Alpha und das Bild von Alpha ist ein K-Teilraum von B. Also ist das Erzeugnis von D-Alpha eine Teillänge vom Bild. Anders gesagt, wenn man eine Teillänge hat von irgendeinem Teilraum, dann ist das Erzeugnis dieser Teillänge auch in den Teilraum drin. Die Teilräume sind abgeschlossen unter Erzeugnisbedingungen. Die sind abgeschlossen unter dem Maximum von Linearkombinationen. Das habe ich dann genutzt. Jetzt kommt die andere Inklusion, also das hier. Wie zeige ich denn nochmal, dass eine Menge in einer Menge liegt? Was muss ich dafür machen? Ganz banal. Was zeige ich, wenn ich zwei Mengen habe und ich will zeigen, die eine liegt in der anderen drin? Was mache ich?
Ich nehme ein Element her.
Ich nehme ein Element her. Richtig? Genauso. Ich nehme ein beliebiges Element auf der rechten Seite her, zeige, dass es da drin liegt und dann habe ich es geschafft. sei also B aus dem Bild von Alpha. Jetzt müssen wir uns erinnern, was es bedeutet, im Bild von Alpha zu liegen. Wie ist denn das Bild von Alpha definiert? Was muss man erfüllen, um da drin zu liegen? Fragen wir mal so. Der Name sagt es eigentlich schon. Was muss man erfüllen, um im Bild von Alpha zu liegen? Eine zurückgezogene Meldung, ja?
Man muss ein Urbild haben.
Man muss ein Urbild haben unter Alpha. Genau so ist es. Das heißt, dieses W, was wir hierher genommen haben, besitzt unter Alpha ein Urbild. Wo liegt das jetzt? Wo liegt das? Können Sie das auch noch sagen?
Im Schlafbereich.
Im Schlafbereich, also im Traum. Genau so. Dann existiert ein V aus V so, dass V Alpha gleich B ist. Ich hätte jetzt auch schreiben können, dann besitzt W ein Urbild unter Alpha, sei also V aus V ein Urbild. Hätte ich auch. V kommt aus V. V ist ein K-Vektorraum. Und wir haben da oben eine Basis stehen. Was kann ich mit dem V jetzt machen? Alle Standardtricks, der linearen Algebra, und einer der Gründe, warum wir das alles tun, was wir hier tun. Was kann ich mit dem V jetzt machen? Ganz elementar, das konnten Sie schon nach ein paar Wochen. Na? Was mache ich? Ich frage nochmal suggestiv. V ist ein Vektorraum. Das kleine V kommt daher und wir haben eine Basis für diesen Vektorraum. Was kann ich jetzt mit dem kleinen V machen? Da! Manchmal muss man nur kämpfen. Sie dürfen.
Als
Linearkombination. Genau. Sein N aus N, B1 bis Bn, B. Sie machen dann weiter. Ich weiß doch schon, dass W das gleiche ist wie V Alpha. Für V setze ich jetzt diese Linearkombination ein. Und was mache ich jetzt? Ja, danke. Ja, natürlich. Mit solchen BI Alpha. Die BI kommen aus der Menge B, das heißt, diese BI Alphas kommen aus der Menge B hoch Alpha. Jetzt steht eine Linearkombination. Linearkombination heißt, man liegt im Erzeugnis dieser Menge. Deswegen ist das ein Erzeugnis von B Alpha. Und das ist die andere Inklusion. Ich habe angefangen, hier im Bild. Habe gebastelt von Homomorphie-Eigenschaft, bla bla bla, und bin angekommen im Erzeugnis von Wert. Das ist schön. Danke fürs Mitmachen. Geht's Ihnen jetzt besser damit? Das ist schön. Ich fand es auch super, zum Beispiel machen. Das ist einfach schön, dass es die Dinger sind. Anfang hier. Ja?
Ja, wenn ich die Dinge müssen ja dann auch bestimmte Dinge beweisen. Manche sagen, ja, da brauchen Sie dann keine Beweise mehr möglichen.
Genau, wenn ich das so explizit sage, meine ich das auch so und ich merke mir das auch. Sie müssen keine Angst haben, dass ich dann in der Prüfung auf einmal sage, wirklich, habt ihr das gesagt? Nee, habe ich vergessen. Sie müssen das wissen. Passiert nicht. Das ist ja auch eine Argumentation, die perfekt ist für die Prüfung, denn das kann man mündlich relativ schnell machen und ich sehe, ob Sie quasi die typischen Tricks drauf haben.
Also ich habe natürlich jetzt aber bemerkt, wann Sie das vielleicht auch wieder nicht, und welchen Satz spezieller, wenn Sie sagen, das ist nicht speziell dieser Satz,
Ja, stimmt. Ich habe es jetzt bei einigen Sätzen gesagt, weil ich die Beweise auch auf dem Appendix verschoben habe. Aber das gehört zu den Dingen, die ich mit großer Freude am Ende liefere, rechtzeitig. Da mache ich eine Podcast-Folge, prüfungsrelevantes Zeug. Und da sage ich dann so Dinge wie, okay, hier sind ein paar typische Fragen, wenn Sie das nicht wissen, sind Sie sofort durchgefallen. Und hier ist ein bisschen Zeug, dass ich Sie in der Prüfung garantiert nie fragen werde. Und das ist zwar wichtig, aber passt in die Prüfung nicht zeitlich. Und dann wirklich mit Satznummern und dann können Sie sich darauf verlassen, das fragen Sie auch wirklich nicht. Was brauchen Sie noch? Okay, ich schreibe meine Hausaufgaben auf. Vielen Dank und dann sehen wir uns gleich.